Bitte nicht vom Becken anspringen, der Dreier muss erst freigegeben werden und wer ein Abzeichen machen möchte, muss erstmal die Baderegeln lernen. Als ich Kind war, galten diese heiligen Grundsätze im Schwimmbad um die Ecke und die gelten auch heute noch. Für Niedersachsen Calling habe ich mich im Universitätsschwimmbad in Oldenburg mit Rainer Luster getroffen. Herr Luster ist seit über 40 Jahren Schwimmmeister dort und damit nicht nur für die Sicherheit und Schulungen, sondern auch für technische Anlagen zuständig. Das alles erklärt er aber am besten selbst. Ich bin Malte Schlumbohm, in dieser Folge Niedersachsen Calling zu Gast Rainer Luster, Schwimmmeister beim Unibad in Oldenburg.
Also ich freue mich ja immer, an ungewöhnlichen Orten aufzunehmen und heute ist es wieder so ein bisschen so. Eben waren wir einmal ganz kurz im Schwimmbad, ich bin mit durchgegangen. Sie sind Schwimmmeister hier am Unibad in Oldenburg. Moin, Herr Luster.
Moin.
Schwimmmeister, da habe ich mich erstmal selber gefragt, wie sieht's eigentlich mit meiner Schwimmausbildung aus? Und habe ein bisschen in meinen alten Kisten gekramt und alles, was ich gefunden habe, war einmal Bronze. Hatte ich wohl nie aufgenäht auf die Badehose und dann nochmal Silber. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt für machen musste. Aber Frage an Sie, Sie sind wahrscheinlich deutlich besser ausgebildet. Was ist denn Ihr höchstes Abzeichen?
Ja, ich habe den deutschen Rettungsschwimmschein in Gold. Das ist von den offiziellen Abzeichen, die in der Prüfungsordnung existieren, das höchste. Das ist aber bei mir auch schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe, weil da sind Bestandteile drin, die wir bei uns im Schwimmbad so gar nicht machen können. So, und dazu müsste ich dann extern das weitermachen und dazu fehlt mir tatsächlich die Zeit.
Ich musste damals, glaube ich, Baderegeln auswendig lernen, wahrscheinlich eine Beckenlänge tauchen, bestimmt nicht mal ganz bei Silber und dann eben einige Bahnen schwimmen und ich glaube, Ringe gab es dann auch noch, die man rausholen musste. Was musste man für Ihr Abzeichen tun?
Ja, da sind 400 Meter Kleiderschwimmen zum Beispiel bei, dann ist ein Teil, der mit Flossenschwimmen erledigt wird, wo dann verschiedene Lagen im Flossenschwimmen gemacht werden, Einsatz von Rettungsgeräten, ein ganz schwieriger Teil, wo ganz viele dran scheitern, ist, dass da drin zum Beispiel eine Strecke von 35 Meter Weittauchen ist, wobei dabei eine Anzahl von Gegenständen vom Boden aufgesammelt werden muss und dann mit auch zur Oberfläche gebracht werden muss. Dann ist dort eben Retten, Transportieren, kombinierte Übungen, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Springen, Weittauchen, Tieftauchen, eben dieser ganze Bereich ist da mit drin. Und das deckt eben den Bereich ab, der oberhalb des Rettungsschwimmers ist das, was wir so an externen Kräften in Bädern haben. Die machen Silber und wenn sie dann in den Vereinen Zeiten haben und Interesse haben, dann können sie Gold machen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil es relativ langwierig ist und die Becken und die Bahnen sind gezählt. Es gibt kaum Gliederungen, nennt man das, die sagen, wir haben Fläche im Übermaß. Sie haben alle Mangel, sie haben alle zu wenig. Sie haben schlechte Zeiten, wo dann die Ausbildung wieder schwierig wird. Wenn ich um 20 Uhr Ausbildung ansetze, dann kann ich nicht erwarten, dass 13-jährige Jugendliche zum Rettungsschwimmen kommen. Die sind erst um 11 zu Hause. Die müssen aber morgens um 8 schon wieder in der Schule sein. Und Schule hat eben aktuell mehr Priorität als temporäre Freizeitgestaltung.
Da würde ich gerne mit Ihnen, glaube ich, später auch nochmal drüber reden. Aber vorher, also ich war jetzt in den letzten Tagen öfter mal schwimmen, habe auch ein bisschen was ausprobiert, so wie das Tauchen noch geht. Ich glaube, für Silber wird es bei mir gerade noch reichen, aber viel mehr wäre schon nicht mehr drin. Sie haben eben schon gesagt, die Fläche hier wäre etwas zu knapp auch für das Goldabzeichen, das Sie dann gemacht haben. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal, damit die sich was drunter vorstellen kann. Wir sind jetzt gerade nicht im Freibad unterwegs gewesen, oder? Was beinhaltet denn alles das Schwimmbad hier vor Ort?
Also wir haben ein sogenanntes Kombibecken, das heißt ein Becken, das einen Nichtschwimmerteil hat und einen Schwimmerteil. Wir haben ein 1 Meter, 3 Meter und 5 Meter Sprunganlage. Der 5 Meter Turm ist eine Plattform, das gibt es auch nur so. Wir haben eine daraus resultierende Beckentiefe von 4 Metern. Wir haben ein Bewegungsbecken, nennen wir das. Das ist ein Becken mit einer etwas höheren Wassertemperatur, mit einem nicht gleichmäßigen Boden, sondern abfallenden Boden. Das hat Vor- und Nachteile. letztendlich können Sie die ganze Bandbreite nur dann abdecken, wenn Sie verschiedene Becken zur Verfügung haben, wo Sie dann zum Beispiel eben auch Kinder schwimmen, weiter von Becken zu Becken reichen und dann sagen, so, jetzt haben wir die Schwimmfähigkeit so und so erzielt. Dann kann man zum Beispiel ein sogenanntes Hubbodenbecken nehmen, da kann man die Beckentiefe einstellen. Aber grundsätzlich sind wir hier nur mit diesen zwei Becken ausgestattet.
Ich glaube, da kann man sich dann als Hörerin oder Hörer auch ein bisschen was drunter vorstellen, wie das etwa aussieht. Aber vielleicht dann auch zum Publikum bei diesen beiden Becken. Dann kommen auch nicht eben nur, ich hatte gedacht, vielleicht sind es dann nur Schwimmer, die hier von der Uni kommen, Studierende eben, die sagen, okay, für den Leistungssport gehen wir ins Becken, ziehen da unsere Bahnen durch und gehen dann ganz, ich nenne es mal, spaßbefreit nach Hause. So ist es nicht.
Nee, das ist tatsächlich so. Wir haben ja schon 40 Jahre auf und wir hatten mehrere Wandelphasen in der Besucherstruktur. Aktuell, wir haben die Beckentemperatur aufgrund der Energiekrise abgesenkt auf 24 Grad. Da hat sich dann natürlich die Besucherstruktur in Richtung schon sportiv Schwimmende gewandelt. Man muss bei 24 Grad schon eine gewisse Schwimmdauer haben, eine bestimmte Schwimmintensität haben, damit das gut ist. Ja, es ist halt so, dass bei Trainingsaufbau, bei Langstreckentraining, bei Grundlagentraining die Beckentemperatur sogar noch niedriger ist, damit die nicht überhitzen. Aber es ist schon für jemanden, der nur so ganz geruhsam seine Bahn ziehen möchte, ist das schon frisch 24. Ja, da hat sich dann schon der eine oder andere woanders hin orientiert, in Bäder, die ihre Beckentemperatur schon vorher wärmer hatten, sie dann auch ein bisschen abgesenkt haben und wo dann quasi bei denen unsere alten Temperaturen waren. Bei den 25 Metern, die wir im Becken haben, es ist halt so, man wendet viel und der nicht so sportive Schwimmer steht auch gerne mal statt wenden. Und dann stehen die halt.
Zum Beispiel auch.
Ja, das ist auch in Ordnung so. Es ist dann halt nur, man muss sich drüber im Klaren sein, dass dann 24 Grad vielleicht ein bisschen frisch ist.
Aber was ich raushöre, es ist schon immer noch ein gemischtes Publikum.
Ja, wir haben durch die ganze Corona-Thematik, dass eben sehr lange dort keine Schwimmunterrichte gemacht worden ist, dass die Kinder dem Schwimmen auch entwöhnt worden sind, hatten wir jetzt eine ganze Zeit fast gar keine Kinder mehr. Jetzt fängt das so langsam wieder an. Es kommt zu unseren öffentlichen Badezeiten Eltern mit Kinder. Es kommen wenige Kinder eigenständig, so wie ich das in meiner Jugend gemacht habe. Ich habe meine Sommerferien teilweise nahezu komplett in dem naheliegenden Freibad verbracht. Das war so ein ganz, ganz rudimentäres Bad war da. Also war wenig da von dem, was man da eigentlich gebraucht hätte. Aber für uns war das damals gut.
Gab es da denn immerhin eine Pommes? Nicht mal das?
Nicht mal das.
Also es hat sie wirklich das Schwimmen dann ins Bad
getrieben? Ja, es war schon so, dass sich, das haben wir früher bei uns auch sehr häufig beobachtet, dass sich dann so Peergroups bilden, gleich ähnlich alte, die dort dann ihre Zeiten verbracht haben. Wir hatten dort im PSV-Bad tatsächlich einen kleinen Kiosk, da gab es dann Schaumerdbeeren und Leckmuscheln. So, das war dann so ziemlich das Ende und Lakritzgürtel. Und das war so ziemlich das Ende des Angebots. Das war aber auch ein Vereinsbad, das also im Prinzip von einer Familie betrieben worden ist.
Das reicht ja auch, ja. Wenn man schnell mal rüberrennen möchte, ein bisschen Energie braucht und dann wieder ins Wasser.
Ja, und dort habe ich letztendlich wirklich schwimmen gelernt. Ja, ich bin als Vorschulkind mal beinahe ertrunken und hatte dann lange Mühe, mir das Schwimmen zu erarbeiten, weil damals auch die pädagogische Sichtweise auf das Schwimmen noch nicht so war, wie sie hätte sein sollen. Und ich habe dann über einen Bekannten, einen Vater eines Schulfreundes von mir, der damals in der DLRG war, letztendlich das befreite Schwimmen erlernt und habe dann bei dem Herrn Knogge, der dort der Alleinbetreiber dieses Bades war, dann meine Freifahrten-Jugendschwimmerabzeichen gemacht und habe dort dann letztendlich meine bis in die Mitzwanziger gehende Affinität zur DLRG entdeckt, ne? Und bin dann dort von meinen Eltern auch immer hingefahren worden zu den Trainings, die dann eben nicht mehr nah waren, sondern weiter weg und die auch dann später waren, so dass man den Jungen auch nicht hätte mit dem Bus nach Hause fahren lassen können. Da sind meine Eltern schon sehr hinterher gewesen, dass das nicht normal passiert, dass ich also das wirklich letztendlich in der Tiefe erlerne. Ne?
Ich weiß nicht, ob das zu weit greift, vielleicht, also wenn das so ist, dann widersprechen Sie mir auf jeden Fall. Aber wurde da schon so ein bisschen der Grundstein gelegt für Ihren heutigen Job?
Zum Teil, mit einem gewissen Anteil, denn dann habe ich verschiedene Berufsideen gehabt, handwerklich. Mein Großvater war Bauschreiner und das war so ein Ideal von mir, dieses Arbeiten mit Holz. Da hat mein Vater gesagt, das über meine Leiche. Das mag jetzt so alles ganz toll aussehen, aber du musst das auch noch machen, wenn du 50 bist und wenn du 60 bist. Und wenn du 65 bist, musst du es auch noch machen. Und da glaube ich nicht dran.
Ihr Vater hat gesagt, dass mit dem Holzarbeiten bis 65, bis 60, bis 55 müssen Sie das auf jeden Fall machen. Jetzt hatte ich ein Interview von Ihnen gelesen, das glaube ich 2006 gegeben wurde. Wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwann so Mitte der 2000er muss es gewesen sein. Und da wurde schon angesprochen, wie lange Sie jetzt hier eben schon beim Unibad dabei sind. Das heißt, auch schon einige Zeit. Kann man ja fast jetzt übertragen, wie auf das Beispiel mit dem Holz. Würden Sie denn sagen, das war die richtige Entscheidung, hier so lange zu arbeiten?
Also es ist so, ich bin nach meiner Ausbildung ganz kurz arbeitslos gewesen, 3 Monate. Habe dann im Wellenbad in Bad Zwischenahn angefangen, war sehr schön da. Gute Kollegen gehabt, dann ist hier ausgeschrieben worden, habe ich mich beworben, bin ich hier angefangen und jetzt bin ich im 41. Jahr hier und muss dazu sagen, dass diese Entscheidung hier anzufangen auf jeden Fall eine gute war, weil ich hatte nicht zum Tragen gekommen, aber eine Agreement damals mit der Stadt, dass es dort dann auch eine Stelle für mich geben würde. Die hat sich dann aufgrund von Haushaltslage zerschlagen. Also mir ist halt eben sehr wichtig, dass wir schwimmen lehren, dass wir Leute ausbilden, die schwimmen lehren können, dass wir Flächen zur Verfügung stellen, wo Schwimmunterricht gemacht wird. Egal für welche Altersgruppe, hier ist es auch wichtig, dass zum Beispiel das Schwimmen eben auch über das Überwasserbleiben hinaus unterrichtet wird, auch für Erwachsene, dass man dieses lebenslange Schwimmen eben auch eine Grundlage für hat, wo man dann sagen kann, naja, das ist auch gut für mich. Ich sehe zwar immer unsere älteren Damen, die mit Kopf weit aus dem Wasser schwimmen und ich mir immer sage, angenehm kann das nicht sein und weiß ich nicht, wenn du Nackenprobleme hast, dann habe ich so eine Idee, wo das herkommen könnte, aber grundlegend ist es so, dass unsere älteren Schwimmer, als wir noch eine etwas höhere Wassertemperatur hatten, immer gesagt haben, dass sie für ihren Status, den sie haben, für die körperliche Befindlichkeit, für das Wohlbefinden und für die Empfindung der Leistungsfähigkeit dieses Schwimmen brauchen.
Wie erleben Sie das denn? Das hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil ich selbst damit so Erfahrungen gemacht habe, als ich noch viel mehr im Journalistischen gearbeitet habe, auch den Tagesjournalismus, eben Nachrichten begleitet und dann gerade im Sommer immer diese Badetoten gesehen habe. Erleben Sie das, dass ich weiß nicht, ob die Leute eher weniger Leute schwimmen können oder die Leute, die schwimmen können, an sich schlechter schwimmen? Ist das so?
Es ist sogar ein Dreigestirn. Es ist so, dass weniger Leute schwimmen können. Sie können viel schlechter schwimmen. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass weniger Kinder schwimmen können. Corona kommt dazu, Bädermisere. Wobei ich dann sage, die Anzahl der Bäder ist gar nicht so gewaltig gesunken. Das ist schon so, dass welche zugemacht haben, die eben auch im Rahmen des Goldenen Plans damals in den 70ern gebaut worden sind, die aber dann irgendwann auch wirklich baufällig sind. Die Bauideen damals waren, Baumaterialien waren nicht so gut. Aber es ist auch so, dass eben ganz viele Bäder die Idee des Schwimmunterrichtens, des lebenslangen Schwimmens gar nicht mehr so oft ihre Fahnen geschrieben haben. Da geht es darum, Entertainment, Attraktivitäten,
Rutschen.
Ja, irgendwelchen anderen Firlefanz. Ja, es ist so, letztendlich ist das, finde ich, sehr kurz gedacht. Weil wenn ich denn eine Generation ununterrichtet lasse, dann gehen die auch nicht gerne schwimmen. Und wenn ich sage, für mich reicht das, dass meine Badegäste von der Rutsche wieder aufstehen können und die Treppe wieder hochlaufen können, dass wenn sie mal von dem Dreier springen, den ich dann vielleicht auch mal aufmache, bis sie wieder an den Rand kommen, dann ist das, finde ich, sehr kurz gedacht, weil diese Naturangst vorm Untergehen, die ist da. Und die habe ich hier, bin ich sagen, jeden Tag, aber an 3 von 5 Tagen habe ich mit Leuten zu tun, die Sport studieren, hier zum Schwimmen kommen, andere Fragen haben, wo ich sehe, dass diese Urangst von, wenn ich mit dem Kopf unter Wasser bin, kann ich nicht atmen. Mhm. Und da sagt er, von überbewusst bis untersbewusst sagt alles, das solltest du nicht tun.
Ja.
Wo du nicht atmen kannst, solltest du nicht sein. Und dann schwimmen die ihre paar Meter und dann gehen die wieder nach Hause und kommen nie wieder. Mhm. Und wenn man ganze Generationen einfach nur mit, wenn du ins Schwimmbad willst, musst du genau die Dinge können, du bist gerutscht, du stehst auf, du gehst die Treppe wieder hoch. Dann gehst du in den Whirlpool, ist 1,30. Dann gehst du ins Bewegungsbecken, ist 1,30. Dann gehst du ins Aktivbecken, ist auch 1,30. So. Wenn ich den nicht beibringe, in einem tieferen Wasser zu sein, dann verlieren die den Boden unter den Füßen, dann sinken sie ab und dann bricht Panik aus. Und dann kommt der dritte Faktor dazu. Wir haben leider Gottes eine Tendenz, unbeaufsichtigte, nicht genehmigte Badestellen aufzusuchen. Aus Jux und Schandudel in irgendeinen Fluss zu springen. Irgendwann abends nach Lagerfeuer und Kaltgetränk durch irgendeinen See schwimmen zu wollen.
Das sind eben diese Badeunfälle, die ich dann vor allem aus meiner Arbeit in den Nachrichten
kenne. Ganz großer Anteil findet an unbeaufsichtigten Badeseen statt. Wobei auch wir, die sicherlich als primär sportliches Becken nicht so viele und nicht die Mengen am Badegästen haben. Sie können in ein Bewegungsbecken fast doppelt so viele Leute hineinpacken. Da gibt es so Vorgaben, was sie haben müssen, wie in ein Schwimmerbecken. So. Und auch bei uns ist es so, dass ganz viele Leute nach 12 Metern nicht mehr weiterkommen. Allerdings kommt der Stehbereich erst nach 15. Mhm. Dass ganz viele Leute, sobald sie aus ihrem so bleibe ich mal gerade eben über Wasser herausgeraten, ob nun einer vor ihnen reinspringt oder die Kräfte verlassen, dann haben die keine Mittel, sich zu retten. Die haben nicht die Möglichkeit, nach rechts abzubiegen und noch 2 Züge bis zum Rand und sich dann dort festzuhalten, sondern die gehen einfach runter. Ja. Und das ist bei uns eben auch mittlerweile nicht selten, dass Leute untergehen. Es ist nicht selten, dass Kinder ihre Schwimmfertigkeiten überschätzen, dass Eltern Kinder zu Schwimmkursen geschickt haben, dann mit denen losschwimmen wollen und dann nach 5 Metern merken, da ist ja, glaube ich, gar nicht so viel hängen geblieben vom Schwimmunterricht, weil das Kind geht gerade unter.
Ja.
Und das ist mittlerweile auch bei uns sehr, sehr, sehr viel häufiger, als es vorher war.
Ist ein Indikator dafür, dass wenig hängen geblieben ist.
Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man, also wenn ich schon mal mit Ihnen spreche, dann müssen wir auch darüber sprechen, das auf jeden Fall. Aber wir wollen ja auch über Ihre Arbeit sprechen und dann vielleicht das Berufsbild Schwimmmeister überhaupt. Jetzt haben wir schon einige Sachen angesprochen, die zu Ihrer täglichen Arbeit dazugehören. Ganz groß natürlich die Aufsicht, aber es ist ja noch einiges mehr, oder?
Ja.
Können Sie mir mal so einen Einblick geben, wie so etwa ein Arbeitstag abläuft? Im Alltag?
Ja, wir haben das bei uns ist so organisiert, wir haben eine Schichtleitung. Die Schichtleitung deckt im Prinzip primär das obere Badegeschehen ab. Der oder die Mitarbeiterin kommt morgens zum Dienst, ermittelt die Wasserqualität. Da gibt's so Hygiene-Hilfsparameter, nennt sich das. Die werden ermittelt, die werden dann dokumentiert. Temperatur, Rundgang, aufmachen, Badegäste. So, dann kommt unser universitärer Betrieb, wo wir mal mehr, mal weniger involviert sind. Dann kommt wieder der nächste Block öffentlicher Badebetrieb. Dann kommt wieder ein Block universitärer Betrieb. Dann ist Schichtwechsel und dann ist 5 Stunden Öffentlichkeit. Abschluss ist Hygiene-Hilfsparameter ermitteln, Rundgang, Türen zu, Licht aus, nach Hause fahren. Mein Bereich ist eher der der Pflege und Wartung technischer Anlagen. Das heißt, ich komme her und frage erstmal den Kollegen, die Kollegin, die vor Ort ist, war was? Nö, ist alles so wie gestern. So, und dann gehe ich los, dann mache ich einen Rundgang durch unsere technischen Anlagen. Wie ich immer sage, hören, sehen, fühlen. Das meiste hört man. Die schlimmen Sachen sieht man.
Und hört man wahrscheinlich auch.
Und ob eine Pumpe, ob es der gut geht, das kann man auch fühlen.
Mhm.
So, und es wird eben halt überall hingeschaut, dann wird die Mess- und Regeltechnik eben einmal drauf geguckt, ob die Werte, die oben ermittelt worden sind, in etwa mit dem übereinstimmen, was aus dem Beckenwasser herausgemessen worden ist. Das ist nie das Gleiche, aber es muss so deckungsnah sein. Ja, dann müssen Pflegern Sachen gemacht werden. Es werden Aufbereitungshilfsmittel, pH-Regulierung, Flockungsmittel, Desinfektionsmittel, da muss man nachgucken, Filterspülen, Haarfänger wechseln, das heißt, das sind so Vorfilter vor den Pumpen, wo dann so Pflaster und sowas dran hängen bleibt, das muss man gelegentlich auch mal sauber machen. Ja, und dann wird noch hier ein bisschen gebastelt, da ein bisschen gebastelt, weil letztendlich, also die Wochen, wo nichts irgendwie mal hakt, die kann man an einer Hand abzählen. Also irgendeine technische Einrichtung spinnt immer.
Ja, das kenne ich. Also das gibt's, kann ich verraten, hatten wir hier eben mit meinen Mikros auch. Also ich glaube, das kennt man in fast jedem Beruf, dass da immer irgendwie mal ein bisschen was hakt. Aber dann müssen Sie ja wirklich viel zusammenbringen. Einerseits eben, wie gesagt, die Aufsicht, bei Ihnen mittlerweile vielleicht etwas weniger, aber auch sowas wie technisches Know-how und ist es auch so, die Arbeit mit den Menschen, das kommt auch noch dazu?
Ja, wir sind unter anderem aufgrund der Tatsache, dass auch unsere Studenten größere Probleme mit der Erfüllung der Prüfkriterien haben, als es vor 10, 15 Jahren war. Da hatten wir auch immer welche, die Probleme hatten, aber es sind mehr geworden. Und die Probleme sind auch nicht kleiner geworden. Das liegt einfach daran, weil eben auch viel schulisches Schwimmen sich auf Überwasserbleiben beschränkt. Es gibt ja so Hamburger Schule, das war mal so eine Welle, da war jemand schwimmfertig, wenn er nicht mehr unterging.
Mhm.
Dann konnte der Platz machen.
Bisschen wenig, ja.
Fand ich dann auch und sind auch viele Kollegen, die da, dieser Schwimmunterricht ist von primär von Kollegen von mir gemacht worden, die dann in so einem Projekt da zusammengezogen worden sind. Da haben ganz viele aufgehört, weil sie da nicht mehr zufrieden waren, weil das einfach sagte, das ist ein temporärer Zustand. Das ist ein temporärer Zustand. Wenn ich jetzt nicht untergehe und dann ein Jahr nicht schwimmen gehe, dann ist das Ergebnis offen. Kann sein, dass sich dran erinnern. Es kann sein, dass da schon so ein bisschen was von automatisiert hängen geblieben ist, dass sie zumindest ein bisschen am Beckenrand schaffen. Aber das ist nirgendwo festgeschrieben, es kann auch sein, dass sie einfach untergehen.
Ja, nicht nachhaltig.
Ja, das ist nicht nachhaltig, das verbleibt nicht, das geht nicht in Automatisierung über. Und halt, die, ja, da gibt es immer so Streit, welche Anfangsschwimmart man denn wählt. Und das Kraulschwimmen zum Beispiel wird immer beworben unter, ist physiologisch angelegt, dieses Hundepaddeln. Damals auch schon vor über 40 Jahren, als ich in Ausbildung war, gab es diese Diskussion schon, das ist jetzt nichts Neues. Das ist etwas, auf das man verfällt, wenn man in Panik gerät. So, wenn ich jetzt ein Brustschwimmen erlernt habe und das wirklich nicht wirklich gut erlernt habe und nie in eine Automatisierung gegangen bin, dann ist das Ergebnis offen, mit welcher Stilart ich versuche, wieder an Becken ranzukommen. Und wenn sich die beiden Stile, die ich schwimme, auch noch gegenseitig behindern, wenn die Beine Hundepaddeln machen und die Arme versuchen, einen Brustarmzug zu machen, dann hilft das nicht wirklich. Mhm. So, und dann eben, wie gesagt, die Tatsache, dass eben in den Schulen nicht überall auch curriculumsgemäß unterrichtet wird, sondern haben wir halt Sportstudierende auch unter den Bedingungen des Aufnahmetests, den wir mal hatten, die haben genau gerade eben die Zeit geschafft. Mit allen 6 nicht existierenden Schwimmarten, von denen eine der 4 richtigen war.
Aha. Kreativ geworden.
Ja, ganz kreativ geschwommen. Und die haben dann große Probleme aus dem, wo das Unterbewusste sagt, ja, damit bleibst du doch unter Wasser, über Wasser, damit gehst du nicht unter. Warum willst du jetzt irgendwas anderes machen? Und gehst dann trotzdem wieder unter und fühlst dich nicht wohl. Und das wird dann schwierig. Und dadurch, dass wir eben diese Situation haben, dass wir da unseren jetzigen Dozenten auch gerne unterstützen, sind wir viel stärker am Studenten, als wir es vor 30 Jahren gewesen sind. So, dass wir jetzt schon regelmäßig so Aspiranten haben, die 2-mal die Woche von uns auch noch so ein extra Coaching kriegen, weil die Gruppen im Studium sind größer geworden und die Fertigkeiten reichen für die Prüfung nicht immer.
Darin haben Sie dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so die, also eben hatte ich es ja so das Zwischenmenschliche angesprochen, so ein bisschen Vermittlerfunktion, auch mal auf jemanden zugehen und sagen, hey, vielleicht kommst du nochmal in unserem Bonuskurs und dann zeigen wir dir nochmal einiges. Aber ich weiß nicht, wie vergleichbar das ist. Ich war früher auch jedes Wochenende im Schwimmbad, extra eine halbe Stunde mit dem Fahrrad, ich bin auf dem Dorf groß geworden, immer durch die Gegend gefahren, alle Freunde abgeholt und dann waren wir auch im Schwimmbad, im Freibad. Und da kannte ich es vor allem so, dass Schwimmen- oder Bademeister saßen auf so einem hohen Stuhl, der hat auch gern Pommes gegessen und dann nur auf die Leute gezeigt und gesagt, 15 Minuten aus dem Becken raus. Mhm. So wird Ihre Arbeit ja wahrscheinlich jetzt hier nicht sein, so habe ich es eben auch nicht so richtig erlebt. Aber wie gesagt, diese Aufsichtsfunktion dann Zwischenmenschliches, so Interessen unter einen Hut kriegen. Sie haben eben die Rentnerinnen und Rentner angesprochen, die dann vielleicht auch kreativ werden beim Schwimmen. Vielleicht Studierende, die sich dann auch unsicher sind, weil sie gar nicht so gut über Wasser bleiben können. Sind ja alles irgendwie auch Interessen, die man unter einen Hut kriegen muss, oder? Gibt es da öfter mal Konflikte hier?
Konflikte würde ich das jetzt nicht wirklich nennen. Aber es ist schon so, dass wir immer wieder einzelne Badegäste haben, die glauben, dass sie sich für ihre 2 Euro ein paar zerquetschte, die sie hier an Eintritt bezahlen, dass sie A, den Mann am Becken gekauft haben und B, eigentlich das Becken auch. Und da muss man denen schon klar sagen, dass die 5-köpfige Kindergruppe, die jetzt mal vom Einer springen möchte, die hat genau den gleichen Eintritt bezahlt wie du. Und die nehmen beim ins Becken springen mal gerade eben 4 Quadratmeter ein und du hast auf deiner Bahn, die nicht dir gehört, 25 mal 2,50 Meter. Da kannst du erst mal ausrechnen, wie viel Quadratmeter du verbrauchst. Einsicht ist auch nicht immer da und da muss man auch schon mal klar in der Rede sein. Und das ist schon, man muss schon verbindlich sein. Man muss im Ton immer freundlich, das hatte ich schon mal in meinem Interview gesagt, im Ton freundlich, in der Sache nicht diskussionsfähig.
Dieser Mensch, den ich gerade angesprochen habe, diese Aufsichtsperson, ist natürlich auch das absolute Klischee. Und deswegen wollte ich mal fragen, alleine um dem entgegenzuwirken, weil ich glaube, das, was am Ende rauskommt, ist auch, dass man alleine durch so den Bau von so einem Bad eine Situation hat, wo man einfach, wenn man Aufsichtsperson ist, sehr viel Aufmerksamkeit hat und dass sich deswegen vielleicht so ein Klischee dann auch gebildet hat.
Ja, es ist halt so, dass auch viele, wenn wir Führungen machen, die sind immer ganz große Augen, wenn sie durch unsere technischen Einrichtungen gehen und sagen, ich habe die immer nur so wahrgenommen. Ich habe gesagt, ja, was soll der denn machen? Soll er dich mit in den Keller schleppen und sagen, guck mal, da muss ich auch noch alles machen? Oder ja. Es ist schon so, dass eben auch Gefahrensituationen, potenzielle Stresssituationen, die werden ja durch den Aufsichtsführenden wahrgenommen, ob das nun jetzt wirklich so ist. Das ist ja immer noch eine zweite Frage. Aber es ist halt so, alleine das Untergehen kann schon wirklich, wirklich problematisch werden. Und das ist immer mit einem gewissen Gefahrenpotenzial verbunden. Alleine schon aus der Tatsache heraus, dass jemand, der gerade jemanden rettet, die anderen nicht im Auge hat.
Ja. Ja, klassisches Better safe than sorry eigentlich.
Genau. Ja. So, und da muss man sich immer drüber im Klaren sein, dass da vielleicht auch mal das eine oder andere nicht sofort einsichtig ist. Das kann man dann aber in aller Regel im Nachfeld mal eben einmal kurz diskutieren, aufklären, warum mache ich das. Häufig findet aber dieses Nachgespräch auch nicht statt.
Ich würde das gerne alles jetzt einmal so ein bisschen versuchen zusammenzubringen. 41 Jahre haben Sie gerade eben gesagt. Dann haben wir die Aufsicht, Konflikte ab und an mal lösen oder denen eben vorgreifen, genauso wie auch Unfälle präventiv im Grunde schon verhindern. Dann aber natürlich auch noch der technische Teil. Das sind ja einige Sachen, die Sie zusammenbringen. Und dann, wie gesagt, 41 Jahre. Was bringen Sie denn morgens dazu, zur Arbeit zu gehen und vor allem das schon seit 41 Jahren hier zu machen?
Ja.
Wo kommt die Motivation her?
Ja, also es ist nicht so, dass das mein Zuhause so furchtbar ist, dass ich da nicht sein mag. Das ist doch durchaus so. Ich bin sehr glücklich verheiratet und kann deswegen auch sagen, also ich wäre auch gerne zu Hause. Das ist jetzt nicht, dass ich mich da jetzt überflüssig fühle. Nee, es ist schon so, dass mir persönlich diese Arbeit, dieser in meinem Fall sehr breit gestreute Mix, das gefällt mir schon sehr. Es ist schon sehr, dass ich eben als Ansprechpartner für Studierende in besonderen Fällen, als Ansprechpartner für unsere technischen Mitarbeiter, die Fragen oder Störungen haben, die wir dann zusammen beheben, zu versuchen, je nachdem. Eben dadurch, dass wir ein recht altes Bad sind und apparativ noch nicht so gut aufgestellt sind wie andere, die mit jede Menge Hightech, einmal Stromausfall, alles kaputt, alles neu, kommt erst in 2 Jahren. Wir sind dann noch sehr oldschool. Mir macht das Freude. Mir macht das Freude. Ich bin noch gerne da, wo technische Anlagen sind und gucke den einfach nur beim Laufen zu. Herr Schulmeister, bleibt man eigentlich nur so lange, wenn man da eine gewisse Neigung und Präposition zu hat. Also es gibt ganz viele Kollegen, die nach der Ausbildung ein paar Jahre machen und dann sagen, das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Letztendlich haben wir wie alle anderen Berufe auch Nachwuchssorgen, ja. Aber ich persönlich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass das eine gute Entscheidung war, diesen Beruf zu ergreifen, dass es eine gute Entscheidung war, diesen Beruf hier auszuüben, weil, und da kommen wir zu meiner persönlichen Situation, ich hier ja auch ein bisschen mich einfinden kann.
Das, was man bei Ihnen jetzt raushört, und ich glaube, das ist in jedem Job so, den man mit Herzblut macht, ist diese Frustrationstoleranz natürlich, dass man darüber geht und sagt, komm, ich mache das mit Leidenschaft, dann will ich das jetzt auch den Leuten beibringen, die sich vielleicht selbst so ein bisschen dagegen stemmen oder die diese Leidenschaft jetzt gar nicht so unbedingt nachvollziehen können. Aber es klingt, und gerade auch, wenn es dann um die Prävention von Unfällen geht, dass überhaupt nichts passiert, einfach weil man vorher Zeit und auch Nerven und auch Frustration da rein investiert hat, dadurch ja so sinnstiftend. Ich würde gerne nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, jetzt vielleicht jemand, der oder die zugehört hat und gesagt hat, ich habe eine gute Frustrationstoleranz und mir macht Schwimmen Spaß und ich tauche gerne und ich kann mir diese Rolle in der Aufsicht, aber auch den technischen Aspekt, auch Wissen vermitteln, das kann ich mir vorstellen. Was sollte denn ein guter Schwimmmeister, ein Anwärter, jemand, der da Lust drauf hat, mitbringen?
Ja,
in aller Kürze.
Keine Angst vom Wasser, ja. Gesunde Ohren, gesunde Lunge. Dann eben das Wollen, Dinge zu erlernen. Man sollte so ein gewisses grundtechnisches Verständnis, die Möglichkeit, sich an technische Dinge heranzuarbeiten, gewisse naturwissenschaftliche Grundlagen sollte man kennen, wenn man tatsächlich die Prüfung, die letztendlich als Berufsabschluss dann stattfindet, die hat einen naturwissenschaftlichen Teil. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das jetzt tatsächlich wirklich so ein Berufsbestandteil ist. Ne? Aber irgendwas muss man abprüfen. Und es ist schon gut, dass man Leuten beibringt, also das ist jetzt nicht so, dass ihr da einfach nur was ins Wasser kippt, sondern es macht was mit dem Wasser. Das Wasser ist nicht mehr so wie vorher. Und dass man sich da überlegt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. So. Und dann so eine Bereitschaft, ein Satz, den ich immer gerne sage, Bereitschaft zu Dienst am Wochenende und Feiertagen. Schichtdienst und da zu arbeiten, wo andere Erholung suchen. Und das ist teilweise eben langfristig, mittelfristig gar nicht so einfach. Ja, dass man eben diese Diskrepanz zwischen dem eigenen Verantwortungstragen und dem anderen, hier lasse ich erstmal alle fünf gerade sein. Hier möchte ich gerne irgendwas machen, was mir gerade in den Kopf kommt. Und dass man da dann eben regelnd eingreifen muss. Das muss man wollen.
Aber es gibt Menschen, die machen das sehr, sehr gerne und teilweise machen die das auch schon seit 41 Jahren.
Ja.
Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Ah, ist eine Doppelfrage. Und zwar, gehen Sie denn selbst auch privat noch gern mal schwimmen und können Sie dabei, wenn Sie jetzt in einem anderen Bad sind oder vielleicht dann doch mal am Fluss, Hundebad, ausblenden, was ihr eigentlicher Job ist und sagen wir mal diese Aspekte da so ein bisschen rausnehmen, sondern einfach sagen, ich gehe jetzt schwimmen.
Nein.
Okay, so ist es eben.
Nein, ich war jetzt letztens wieder an meiner ersten Arbeitsstelle als damals noch Schwimmmeistergehilfe. Da ist der Kollege nach 10 Minuten aus seinem Aufsichtsbereich herausgetreten, zu mir rübergelaufen, na, auch Kollege. Ja, wieso? Da sieht man. Liegestuhl geht zurück, die Füße gehen hoch, kannst du langsam bis 5 Minuten zählen, dann geht der Liegestuhl wieder runter. Der Mann richtet sich auf und fängt an von links nach rechts, von rechts nach links zu gucken. Eben gucken ist alles gut, in den Beckenboden einmal durchgucken, einmal gucken, was ist hier so am Laufen und am Tun und am Machen. Und dann wird der zweite Versuch gestartet, dann wird der Stuhl wieder zurückgelehnt und das Spiel beginnt von vorne. Ich kann mich in Schwimmbädern überhaupt nicht entspannen. Überhaupt nicht. Das ist völlig stressig für mich.
Aha.
Völlig stressig.
Aber wahrscheinlich auch ganz witzig, das dann selbst zu beobachten.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja so, ne, so, wenn man sich selber beobachtet und selber merkt, wie der Handlungsmuster sich verselbstständigen, das ist, wenn man das nicht zu ernst nimmt, ist das ganz unterhaltsam. Ne? Aber man kann nicht, und das ist auch gut so, dass man nicht sagen kann, so, ich tauche jetzt irgendwie in eine Welt ab, ich habe Probleme oder Wünsche und Bedürfnisse oder weiß ich nicht, heute Abend möchte ich mir einen besonders tollen Film angucken, auf den ich schon seit Jahren warte, dass er mal rauskommt und dann im Kopf langsam in die Filmwelt abtauchen, sondern man muss immer 60 Sekunden die Minute, 60 Minuten, da muss man immer dabei bleiben, man muss immer gucken. 3 Minuten sind manchmal 3 Minuten zu viel.
Das Wetter ist heute ganz gut. Vielleicht gehe ich auch noch ins Freibad und dann probiere ich das mit diesem Schwimmmeisterblick auch mal ein bisschen aus. Vielen Dank, Herr Luster.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.